Jetzt im Ohr Familiengeschichten.
Der Mann in Papas Bett.
Der Podcast von und für schwule Väter.
Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas.
Eins.
Zwei.
Den ersten Teil habt ihr ja schon gehört.
Ja, ganz einfach. Und die zwei.
Und wenn ihr nicht gehört habt, erst den ersten Teil hören.
Und dann kommen wir jetzt zu Teil zwei, weil es hat nicht mehr in eins gepasst.
War nicht drin.
Nee. Das war einfach, und wir wollen das auch nicht kürzen, das ist einfach zu geil.
Genau.
Viel Spaß damit.
Dann viel Spaß beim zweiten Teil.
Geburtstagsfeier, ne? Wie macht ihr das eigentlich mit Feiern? Es gibt ja solche bestimmte Anlässe, wo die gesamte Familie normalerweise zusammenkommt.
Ja, also wir hatten bei uns in der Familie generell, ist mittlerweile nicht mehr so viel übrig über die letzten Jahre, aber auch dahingehend, wir hatten viel Akzeptanz. Es gab jetzt nicht wirklich jemanden, der sich da so dagegen gestellt hat. Mein Opa hat am Anfang, ja, der war nicht ganz so überzeugt davon, aber auch weil er so wie ich halt eben mehr so dieses Klischeehafte vor Augen hatte. Dann auch danach, als der Jens kennengelernt hat, denke ich, war er auch erstmal so ein bisschen erleichtert, dass Jens auch jetzt nicht so der Klischeehafteste ist.
Da müssen wir mal näher drauf eingehen.
Also nicht so der Klischeehafte.
Nicht so der Klischeehafte.
Nein, also...
Ach, was verstehst du denn unter Klischee?
Unter Klischee? Oh. Ja, Klischee kann viele Sachen annehmen. Also ich denke, das klassischste Bild, was man da so vor Augen hat, ist so Federboa, so ein bisschen geschminkt, vielleicht auch High Heels und dieses weißt du? Ich glaube, Timo hat so. Das ist so das Klischee, was man, glaube ich, immer so vor Augen hat. Und ja.
Und dann kam Jens.
Das ist halt eben so das Ding. Ne? Auch so der erste Eindruck ist ja immer der wichtigste. Und dann kommt da ein Mann rein mit Glatze und Vollbart. So, da denkt man sich auch nicht, okay, das ist jetzt nicht so ein krasses Klischee. Aber auch hier so in dieser Gruppe sieht man ja eigentlich, wie viele unterschiedliche Form das Ganze annehmen kann. Also ne, jeder von uns ist ja auch ein Individuum und von daher ist hier auch jeder einzigartig auf seine Art und Weise. Und ja, halt eben mit dieser Gemeinsamkeit der Sexualität und ja, es ist ja überall so, dass man in gewissen Kreisen, wo man, sage ich mal, diese eine Gemeinsamkeit hat, trotzdem so viele unterschiedliche Facetten hat.
Ja, das ist Wahnsinn. Und das Spiel mit dem Klischee ist auch sehr toll. Ich durfte das ja auch kennenlernen, dass man so für verschiedenste Gesichter dann hinterher sieht oder zeigen kann oder Facetten. Ich meine, man kann es natürlich auch übertreiben, aber das kann man eben auch als Stilmittel einsetzen. Wird man auch schnell mal Leute los, die man nicht mag.
Ja, es stellt sich vielleicht auch heraus, wer wirklich Freunde waren. Ne?
Ja. Haben sich denn bei dir jemand sich abgewandt von dir?
Nicht wirklich. Also zu einigen ist der Kontakt etwas weniger geworden, aber ich denke, das ist aus beiderseitigem Interesse.
Wie war denn das eigentlich? Mit 15 hat man ja noch viel Freundeskreis, ne? Und
ja.
Man besucht sich gegenseitig. Sind deine gerade männlichen Kumpels dann gerne zu dir, zu euch gekommen oder waren die da und haben gedacht so, oh Gott, jetzt kommt das gebrochene Handgelenk um die Ecke? Aber es kam ja Jens, Gott sei Dank, das hat man ja schon geklärt.
Nein.
Jedes Vorurteil.
Wir waren dahingehend eigentlich immer viel draußen unterwegs. Wir waren nie wirklich bei irgendjemandem daheim. Ich hatte, glaube ich, zu meinen Grundschulzeiten hatte ich mal ab und zu irgendwie mal ein, zwei Freunde so zu Besuch, aber dann auch später in der Pubertät gar nicht mehr. Also das kam gar nicht, die Debatte kam nie auf den Tisch. Oh Gott, soll ich da jetzt irgendjemanden mitbringen? Und selbst wenn, also für mich wäre das kleinste Übel gewesen. Entweder man akzeptiert so, wie es ist, oder tschüss. So einfach ist das. Aber wie gesagt, es kam gar nicht zur Debatte.
Wir haben wieder Fragen aus dem Publikum. Welchen Tipp könntest du Kindern von schwulen Vätern mitgeben, damit sie mit der Situation besser zurechtkommen?
denkt nach. Ja, so einfach kann es sein. Wirklich, man muss sich doch einfach nur diese Frage stellen, ist die Situation, wie sie vorher war, besser oder jetzt im Nachhinein? Weil, ganz ehrlich, ne, dieses Hintergehen und diese, ne, sagen wir mal, wenn da auch kein Betrügen im Spiel war, aber dieses, ach, du warst jetzt 10 Jahre lang verheiratet, 15 Jahre, 20 Jahre, ist ja auch egal wie lange. Aber es ist Vergangenheit, es ist passiert, das kann man jetzt eh nicht mehr ändern. So, der Blick sollte stets nach vorne gerichtet sein, in die Zukunft oder in das Gegenwärtige. Und deswegen, setzt euch einfach hin, vielleicht fangt ihr an zu meditieren, das ist sowieso ein Tipp, den kann ich jedem geben, bringt einen unglaublich weiter, auch mit sich selber. Und dann denkt ihr einfach mal über die Situation logisch und rational nach. Und dann sollte eigentlich alles wieder die Wogen kletten, sage ich mal. Also das ist eigentlich so der universelle Tipp, bedient euch eures eigenen Verstandes.
Ich würde mir wünschen, dass wirklich jedes Kind oder jeder Betroffene genau die gleichen Gedanken hat und die Ruhe bewahren kann. Ich glaube, das ist ja auch die Kraft, die du ja beschreibst, ne? Dieses geerdet sein, ruhig bleiben, drüber nachdenken. Viele reagieren ja emotional und sind geschockt und lassen Emotionen freien Lauf. Da ist viel Wut spielt eine Rolle, die dann da quasi überkocht. Ja, ich würde es mir auch wünschen, dass jeder so denkt wie du.
Ja, auch gerade das mit den Emotionen. Also ich finde sowieso, viele berufen sich ja immer auf den IQ, auf den Intelligenzquotient, als das Nonplusultra für Intelligenz oder für Erfolg oder was auch immer. Aber das stimmt gar nicht. Eigentlich ist man mittlerweile auch dahingehend in der Forschung so weit, dass man sagt, okay, eigentlich ist der EQ, der emotionale Quotient, viel entscheidender. Weil sobald ich Herr über meine eigenen Emotionen bin, stehen mir viel mehr Türen offen, als wenn ich einfach nur, sag ich mal, besser logisch denken kann als, ja, keine Ahnung, ein, zwei der Leute. Von daher sollte man sich sowieso ein bisschen mit dem Thema befassen, Herr über sich selber werden, ein bisschen Selbstkontrolle erlernen. Und dann wird das ein Selbstläufer, auch fürs ganze Leben gesehen. Also das bringt euch in allen Gebieten, allen Themen, alles, was ihr vorhabt, bringt euch das einfach weiter.
Ja, krass. Ich will mal ein anderes Thema anschauen. Bist du eigentlich auch in einer Partnerschaft? Oder?
Ja, mittlerweile jetzt fast seit 2 Monaten, nachdem wir uns 6 Monate gedatet haben.
Okay, jetzt muss ich noch kurz wechseln. In einer Partnerschaft 6 Monate gedatet? Ah!
Wir haben uns kennengelernt, haben dann so 5. Es waren 5 Monate. Wir haben uns 5 Monate erst gedatet, bis wir dann gesagt haben, okay, gut, das ist jetzt so weit auf dem richtigen Weg, dass ich hab dann gesagt, ja, ich dann nach 5 Monaten gesagt habe, so, ja, passt, ich würde da gerne den nächsten Schritt einläuten und das Ganze festmachen. Und ja, seitdem ist das so.
Cool, jetzt müssen wir mal fragen, Freund oder Freundin?
Freundin.
Freundin. Was sagt deine Freundin dazu? Die ist ja bestimmt auch bei euch dann zu Hause und...
Ja, die war auch letztens das erste Mal zu Besuch. Die ist ultra offen, also von daher... Also war das für die jetzt auch nicht so ein großes Neuland, würde ich mal sagen. Und auch damals in der Dating-Phase habe ich das natürlich dann auch schon direkt angesprochen, weil ich möchte auch wissen, also ich möchte auch einen Partner haben, der auch mit meiner Familie so klarkommt, wie sie halt eben ist. Und da hat sich halt eben auch anhand ihrer Reaktion und dem ganzen Gespräch hat sich halt eben auch direkt schnell rauskristallisiert. Okay, sie hat absolut gar kein Problem damit und von daher hat das von Anfang an ganz gut gepasst.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn ich es richtig raushöre, hättest du tatsächlich gesagt, du würdest mit niemandem zusammen sein wollen, der das nicht akzeptieren kann.
Ja, nein, weil, mein Bild ist halt eben, ich suche mir einen Partner, den ich auch für mein ganzes Leben lang behalten möchte. Und der wird letztendlich Teil unserer Familie. Und eine Familie, eine intakte Familie funktioniert nur, wenn Frieden herrscht. Ne? Wenn man da nicht versucht, sich irgendwie untereinander auszuspielen oder irgendwelche Unsympathien gegeneinander hegt. Und von daher ist es auch irgendwie, also ich finde es in meiner Verantwortung dafür zu sorgen, dass ich jemanden mit in die Familie einbringen kann, der dieses Familienbild nicht zerstört. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, die Familie ist oberste Priorität.
Okay.
Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar, hast du Kontakt zu anderen Kindern von schwulen Vätern?
Das müsste ich nachdenken. Mir fällt gerade eigentlich niemand ein. Nein. Aber ich weiß gar nicht, also auch so bei uns im Umfeld fällt mir auch gerade so niemand ein, der mir da irgendwie mal was in die Richtung erzählt hat. Also es kann durchaus gut sein. Aber auch so innerhalb des Freundeskreises ist man eigentlich noch nie so auf dieses Thema dann irgendwie zu sprechen gekommen. Also kann ich nicht genau sagen, aber tendenziell eher nein.
Wäre das ein Thema für dich? Hätte dir das zu der Zeit, als das Outing gewesen ist, geholfen?
Kontakt oder braucht ihr? In einer gewissen Art und Weise hätte mir das schon helfen können. Klar, ne, wenn die jeweiligen Kinder schon durch diesen Prozess gegangen sind und man da halt eben eventuell Austausch gehabt hätte, natürlich, ich denke, das hilft jedem weiter in der Situation.
Das ist auch mal eine Idee, ne? Dass man vielleicht mit aufnehmen kann, dass man auch Kontakt zu den Kindern herstellen könnte, um einfach vielleicht da auch mal eine neue Gruppe zu schaffen, eine neue Möglichkeit zu schaffen.
Ja, warum eigentlich nicht? Also ich finde die Idee eigentlich gut. Also was das angeht, egal ob jetzt Vater oder Kind, von mir ist auch die Mütter, ne? Ich bin da sowieso so ein offener Mensch. Also auf mich kann jeder zukommen mit irgendwelchen Fragen. Ich schäub da gar nichts.
So werde ich auch kennengelernt. Du bist auch super sympathisch, ne? Also man muss das ja auch mal beschreiben, weil das, wie das jetzt hören, können dich ja nicht sehen. Du bist ja ein gestandener Kerl, bist ja größer als ich hier und stehst hier und sprichst da so locker drüber. Das finde ich richtig gut. Kompliment erstmal dafür. Dass du da traust. Ich würde dich auch sehr selbstbewusst beschreiben. Jetzt gibt es natürlich auch Kinder oder Familien, wo das nicht der Fall ist, die jetzt nicht so dieses Selbstbewusstsein haben und eher introvertiert sind, vielleicht in sich zusammenfallen. Kannst du denen vielleicht auch noch einen Rat geben?
Puh, ja. Ich war nämlich früher auch so. Ich war sehr schüchtern, sehr introvertiert, hatte ein sehr verschwommenes Selbstbild von mir selber. Auch zu dieser Pubertätzeit war das. Aber ich denke, dass ja auch nicht so ungewöhnlich ist, dass man das zu dieser Zeit hat. Was mir zum Beispiel geholfen hat, ist Sport. Also Sport, das war dann so das Ventil für mich zu sagen, okay, gut, hier kann ich mal alles irgendwie rauslassen. Alles, was mich irgendwie auch belastet. Ne? Das hat angefangen mit Laufen. Ich habe auch 15 Jahre lang Fußball gespielt. Und irgendwann ist es auch noch, halt eben auch in den Kraftsport übergegangen. Und ja, also für mich ist es Sport. Es muss nicht für jeden Sport sein. Ne? Falls jemand sich jetzt die Tipps von mir anhört, such dir einfach irgendeine Beschäftigung, die dir gut tut, die dir Spaß macht. Weil durch das Besserwerden in dieser Beschäftigung, die dir ja auch noch wichtig ist, weil sie dir auch Spaß macht, und du wirst auch besser werden, weil es dir ja Spaß macht, das ist so ein Selbstläufer-Ding, gewinnst du mehr Selbstvertrauen. Und halt eben auch viel, ne, gerade dieses introvertiert sein, es ist einfach, Übung macht den Meister. Und wenn du aus fester Überzeugung sagst, hey, ich möchte extrovertierter werden, ich möchte nicht mehr so introvertiert sein, weil man wird nicht so geboren, das kann man sich antrainieren, das kann man ändern, dann geh einfach mehr auf Menschen zu und red mit denen. Einfach über diesen eigenen Schatten springen, seine Komfortzone verlassen und dann ergibt sich das. Geht echt schnell.
Ja, cool. Jetzt hast du ja eben schon von Training gesprochen und ne, man soll ja gut werden. Hast du denn deinen Vater und Co-Vater schon mal im Bett erwischt?
Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt soll ich meinen Trainingsplan offenbaren. Nein, zu dieser Entdeckung bin ich nicht gekommen. Ich würde auch sagen, Gott sei Dank. Also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es zwei Männer sind. Ich denke, es ist auch für jeden irgendwie nicht so toll, auch seine Mutter oder sein Vater im Bett zu erwischen. Ich denke, das sind generell so Sachen, die sollte man eventuell nicht tun. Also,
nein, aber worauf ich auch hinaus wollte, ist, wie war das für dich, als du das erste Mal gesehen hast, dass dein Vater einen Mann küsst? Also ne, das Erzählen und Sagen, ich bin schwul, das ist noch das eine. Aber wenn man dann wirklich davor steht und ist damit konfrontiert, dass mein Vater sich jetzt mit einem Mann küsst.
Das war ungewohnt. Ne? Ich denke, es ist für jeden in dieser Art und Weise dann auch ungewohnt. Man hat sowas vorher auch nicht gesehen. Wie gesagt, wir kommen ja aus einem kleinen Dorf. Da war das sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Da kannte man sowas eigentlich gar nicht. Deswegen war das in einer gewissen Art und Weise ungewohnt, aber mit dem Aspekt im Hintergrund, dass es ihn glücklich macht, war es dann auch wieder schnell vom Tisch das Thema.
Und in der Öffentlichkeit, das ist ja auch nochmal so dieser nächste Step, ne? Ich gehe mit meinem Vater raus und geht der Händchen haltend.
Ja, das war tatsächlich auch, wenn man da so mitgegangen ist, war dann immer so, okay, wer ist hier links, wer ist rechts von mir? Ne? Ich war dann immer, ich hab einen sehr krassen Beschützerinstinkt, was das angeht. So, und wenn dann irgendwelche doofen Blick oder sowas kam, habe ich direkt so, ne, diesen so einen aggressiveren Blick aufgesetzt, so war so wie so ein Pitbull. War die bereit. Nein, was das angeht, Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, müssen auch dementsprechend beschützt werden. Und von daher, klar, auch am Anfang ziemlich ungewohnt und vielleicht auch ein oder andere Mal so ein bisschen peinlich das Ganze gewesen. Eltern sind einem irgendwann auch mal peinlich, das ist auch ganz normal. aber mittlerweile auch, ne, die Zeiten haben sich seitdem auch wieder dementsprechend etwas gewandelt. Und von daher ist es ja heute auch nicht mehr so die Ausnahme, sag ich mal.
Ja. Wir hatten das ja auch jetzt auf einem Fußballplatz, ne? So, unsere spielen beide Fußball. Da sind wir ja auch unterwegs beim Fußballspiel auf dem Dorf. Das ist ja auch nochmal. Aber wir sind auch offen mit Umgang. Und bis jetzt ist alles positiv. Also ich bin so eher die Spielerfrau. ich verkaufe dann Kuchen. Ich habe ja vom Fußball keine Ahnung. Aber das macht eben auch Spaß. Das ist witzig. Und wir nutzen es auch manchmal als Stilmittel, wenn wir dann sagen, benimm dich. Sonst benehmen wir uns auf dem Fußballplatz entsprechend auch. Das ist Also, habe ich das jetzt gesagt? Nein, also hoch. Aber es zieht ganz gut.
Das ist wieder eine Frage aus dem Publikum. Die machen sich ein bisschen Sorgen, dass du so bedächtig klingst und fragen sich, ob du auch mal wütend warst auf deinem Vater.
Wut will ich es nicht nennen. Am Anfang war es so ein bisschen das Unverständnis. Wie gesagt, das ist eine ziemlich anormale Situation. Ich hatte tatsächlich, gebe ich auch offen ehrlich zu, bevor diese ganze Situation kam, ein komplett anderes Bild auf Homosexuelle, was dann auch teils, denke ich mal, ein bisschen negativer behaftet war. Aber wie gesagt, dann habe ich dadurch den ersten Kontakt in diese Richtung weitestgehend machen können, konnte dann auch schnell begreifen, dass das normale in Anführungszeichen, was ist schon normal, aber normale Menschen sind, mit denen man auch ganz normal reden kann, wie mit jedem anderen. Und deswegen denke ich auch, dass es heutzutage auch wieder ganz wichtig ist, dass sich einfach mal jeder irgendwie an die eigene Nase fasst, sich vielleicht mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und dann vielleicht auch direkt merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich wieder denkt.
Ja, stimmt. Und jetzt wir können ja auch an der Stelle auch gleich mal damit aufkommen, nein, es ist nicht ansteckend.
Und trotzdem sagst du selber ja auch ein nicht so ein positives Bild von schwulen Männern
gehabt.
Ja, kannst du irgendwie dir selber erklären, wie das dann kam? Also war das, ich meine, warst du noch jung, ne? Warst du in der Pubertät? Du hast gesagt, du hast zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht selbst dich nicht so reflektiert, aber meinst du, hat sich das sowieso geändert oder war das jetzt eigentlich durch das Outing deines Vaters, dass sich das Bild verändert hat?
Ich denke schon, dass sich das geändert hätte. Auf jeden Fall. Aber ich denke, der Outing-Prozess meines Vaters hat das Ganze beschleunigt. Und es war so ein Katalysator dafür, was diesen ganzen Prozess beschleunigt hat. Und ja, also war es eigentlich gut, weil so ist es früher passiert als später und alles super, so wie es gelaufen ist.
Schön. Man stellt ja fest in den letzten 20 Jahren, dass die Sexualität der Menschen sich verändert. Ne? Also früher war das ja sehr straight, paar waren schwul, heute ist sehr viel Bisexualität auch dazwischen. Also die Zahl hat sich, glaube ich, mehr als verdoppelt. Ich meine, es gab ja auch eine Zeit, da gab es ja auch keine Schwulen im Fernsehen. Ne? Das war ja alles, gab es nicht.
Ja.
Und das ist ja heutzutage auch ja normal geworden. Von daher, wenn man nach Köln fährt, dann muss man sowieso dann ein bisschen aufpassen vielleicht. Ne? Das ist auf dem Dorf dann irgendwie doch ein bisschen anders. Und von daher war ich halt so gespannt zu hören, wie das dann kommt, dass trotzdem so Vorurteile halt bestehen bleiben?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich denke viel, wenn ich das so aus einem Blickwinkel betrachte, ich versetze mich gerade in die Situation, so ich habe keinen Kontakt zu irgendwelchen homosexuellen, schwulen Menschen und sehe mir an, was irgendwie in den Medien, in den Nachrichten, im Fernsehen, in irgendwelchen Sendungen oder sonst was, ja, was da über die Sexualität oder über diese Personengruppen gezeigt wird, dann denkt man sich, denke ich, auch viel, okay, was ist das jetzt? Weil ich denke, das meiste, was die Leute sehen, sind tatsächlich irgendwelche Bilder vom CSD. Und wenn man da als komplett Außenstehender darauf schaut, dann ist das, denke ich, in meinen Augen oder in den Augen der meisten Menschen, die keinen Kontakt dazu haben, erstmal ein bisschen abschreckend. So wie es für mich ja persönlich auch war, gebe ich ja auch ganz offen und ehrlich zu. Für mich war es, ich fand es schockierend. Und da muss man halt eben auch sagen, die meisten Leute werden wahrscheinlich auch so darauf sehen. Was die meisten Leute allerdings aber auch nicht haben, ist diese reflektierte Sichtweise. Dann später darauf. Die sehen nur, denken sich so, okay, greift mich das persönlich an? In einer gewissen Art und Weise schon. Die meisten denken wahrscheinlich noch nicht mal so weit, aber das sei auch mal dahingestellt. Und dass die einfach auch dieses verschrobene Bild dann eher darauf haben, weil ein CSD ist schon sehr klischeehaft, muss man sagen.
Ja.
Und halt eben auch dementsprechend, ich denke auch, dass das bewusst so gewählt ist, dass es halt eben provokant ist.
Genau, das ist ja auch ein Ziel. Ja,
man will ja Aufmerksamkeit dadurch erregen. Und viele Menschen sehen das einfach nur noch aus und denken, das wäre euer Alltag. Ich denke, so stellen sich das die meisten tatsächlich vor. Und wenn die meisten wissen nicht, dass ihr sonntags dann da meistens so wie ihr gerade halt eben lustig seid, da über diesen CSD lauft und ihr am nächsten Tag einfach ganz normal wieder zur Arbeit geht. Ich glaube, die meisten, die sehen das gar nicht und die denken auch nicht so weit. Die denken, okay, der geht morgen auch mit der Federbohr zur Arbeit. So, keine Ahnung. Aber so denke ich mal, denkt ein Großteil der Gesellschaft. Und daher kommt, denke ich, auch heute immer noch ein sehr verschrobenes Bild über die ganze Szene.
Das hast du, ich kann da gar nicht zufügen, das ist perfekt gespiegelt. Ne? Hast du denn mal in den Zeiten vor dem Outing deines Vaters Anzeichen dafür verspürt, dass dein Vater eventuell, ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen anders ist, aber dass ja doch, deine Veränderung.
Genau das sagen.
Ja, ich will genau das sagen.
Ja. Ja.
Anders, ja, aber nicht auf die Art. Damit möchte ich auch sagen, anders zu sein ist was Gutes, es ist nichts Schlechtes, weil wie gesagt, dieses Normalsein in Anführungszeichen, das will man doch irgendwie auch nicht. Also was heutzutage ja auch normal ist, ist doch auch dieses, keine Ahnung, dann da den ganzen Tag irgendwie auf der Couch sitzen, irgendwelche TikToks so runterswipen. Das ist doch auch nichts Schönes. Also möchte man doch auch nicht zu dieser breiten Masse gehören. Von daher anders, ja, das war mir auch bewusst, auch anhand der Denkweise, wie mein Vater das hat. Ich meine, so wie ich mich hier äußere oder so wie ich über die Sachen denke, das habe ich ja nicht von irgendwo, ja. Das kam mir nicht angeflogen, sondern es ist mir ja tatsächlich anerzogen worden. Und von daher, ja, aber in Bezug auf Sexualität, nein, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ich finde es auch schwierig, so mit vor 15 das Ganze irgendwie mal zu schnallen oder sowas, finde ich schon ein bisschen schwierig. Also, nein.
Das ist eine Angst, die auch die mich begleitet hat. Auch viele andere, wenn man in den Gesprächen ist, merkt es jemand, dass ich da vielleicht mit mir gerade kämpfe oder dass ich vielleicht Gedanken habe, dass ich mir im Otto- und Quelle-Katalog eben andere Seiten anschaue, als mein Kumpel das tun würde. Na gut, aber du sagst ja, das ist gar nicht gegeben. Ich weiß auch gar nicht. Ich guck mal ins Publikum, da Andreas sitzt ja hier vorne. Hast du dich denn dann schon vorher damit befasst? Also, ich sag mal, wo deine Augen hingewandert sind, wenn du Fernsehen geguckt hast?
Ja, natürlich, also für mich, also ich wusste es ja eigentlich schon länger, dass ich schwul bin. Also es war in meiner Pubertät gab es ein Ereignis, wo für mich die Weichen eigentlich klar gestellt waren, aber dann halt aus gewissen Gründen, aus dem Glauben, sich nicht outen zu können, weil man dann der Familie verstoßen wird, lebt man dann halt erstmal ohne Partner weiter und dann kamen die bohrenden Fragen, wo bleibt denn die Freundin und hier und da und rüber und über. Dann habe ich halt Katrin kennengelernt oder beziehungsweise wurde darauf gestoßen, dass sie mich toll findet. Wir haben uns dann kennengelernt und auch lieben gelernt. Also ich habe während der Ehe mit Katrin geliebt, wie ich halt eine Frau lieben kann. Dass da so viel mehr geht, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also es war auch Katrin immer, also sie hat mich nach dem ganzen Outing gefragt, waren deine Gefühle mir gegenüber echt? Und konnte ich halt nur sagen, ja, so wie ich dich lieben konnte, das war echt, das war nicht gespielt, ich habe dich nicht verarscht. Ja. Aber ich habe halt nicht gewusst, dass da, also irgendwo habe ich es gewusst, aber man bastelt sich da halt so in diese heteronormative Welt, man bastelt sich da irgendwas und denkt, ja, ich werde das schon aushalten bis an mein Lebensende. Aber dass es dich irgendwann von hinten einholt und dir dermaßen in den Nacken schlägt, das ist halt... Und dann wird man, wie du schon gesagt hast, dann wird man krank und weiß nicht warum und ja und fängt an zu gucken und dann stößt man halt auf die Sachen, die einen beschäftigen und dann also dann kam Jens auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Also Jens hat mir gezeigt, dass ich als schwuler Vater noch die Chance habe, noch mal einen Partner zu finden und das Leben zu leben, dass ich eigentlich leben sollte. Und das war ein Glücksgriff. Also das hat alles genau gepasst, so dass es zum Glück so ist, wie es heute ist. Also das ist auch mit der Alkoholsucht und habe ich die Tage noch hier mit jemandem drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass alles, was mir bis jetzt passiert ist, gut so ist, solange das Ergebnis ist, dass ich heute so hier stehe.
Wow. Ich finde, ihr könnt unfassbar stolz sein auf das, was ihr beide oder eure Familie geleistet habt, was ihr getan habt. Und ich glaube, ihr seid ein Vorbild für viele, viele, die uns hören und auch für uns hier im Publikum. Ihr seid fantastisch in dem, was ihr getan habt. Vielen Dank und ich bin froh und dankbar dafür, dass wir euch hier interviewen durften und dürfen. Ich muss das, glaube ich, auch mal sacken lassen, was jetzt alles passiert ist.
Unendlich stolz auf meinen Sohn.
Vielen lieben Dank.
Ich schalte zum Schluss dann auch noch mal kurz ein, weil mir gerade, als mein Vater gesprochen hat, ist mir noch mal was... ein schöner Vergleich eingefallen, der mir auch vor ein paar Wochen mal mitgegeben worden ist. Und ich denke, dass er auch einigen von euch irgendwie mal zum Nachdenken anregt und euch hoffentlich auch weiterbringt. Und zwar hat mein Vater gesagt, so, ja, eventuell schaffe ich es auch, das Leben so zu führen, bis ich sterbe. Ja, weil wir alle wissen, der Tod kommt irgendwann. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Und wir sind in der Neuroforschung auch mittlerweile so weit, dass wir sagen können, okay, beim Ableben, beim Sterben, strengt sich das Gehirn nochmal an und produziert sozusagen einen kleinen Kurzfilm eurer Gedanken, eures Lebens, wie ihr es gelebt habt. Und wollt ihr wirklich, dass dieser Kurzfilm daraus besteht, wie ihr euch durch euer Leben quält? Also, ja, ich denke, das will keiner von uns. Also, wie gesagt, ich will euch hiermit ermutigen, macht das Beste daraus mit eurer Situation. Ich denke, ihr könnt das auch alle.
Das ist ein kleiner Kommentar für diejenigen, die jetzt den Papa nicht sehen können. Also der hat ganz schwer Pipi in den Augen. Ganz schwer.
Nicht zum ersten Mal jetzt.
Ja, das war vorher auch schon. Ich habe immer schon so rüber geguckt. Der sitzt ja Gott sei Dank in der ersten Reihe. Ständig diese glasigen Augen. Ich habe schon gedacht, er wird krank.
Alles gut. Es ist ja auch ein Stück weit unser Motto, ne? Das Angst, Mut, Glück. Dieser Slogan kommt ja nicht von ungefähr. Es ist nun mal eine große Überwindung. Es steht die Angst im Raum. Man braucht den Mut und am Ende ist man dann glücklich und hat diesen schönen Kurzfilm, hoffentlich dann auch alle, die uns jetzt zuhören, alle hier, der uns eben das Leben schenkt und uns bereichert, so wie ihr euch bereichert und ihr dieses tolle Leben führt. Und ich wünsche das bis zum Ende. Jens, vielleicht sollten wir dich auch nochmal mit dazu nehmen. Dann haben wir doch die Familie komplett.
Ja.
Jens hat die Technik betreut hier jetzt gerade im Hintergrund.
Obwohl ich eigentlich normalerweise technikunbegabt bin. Also.
Ah, das hast du super gemacht. Perfekt. Also alles super. Wie hast du das wahrgenommen? Du bist ja in die Familie reingekommen. Ja. Ne? Du bist ja, haben wir schon gehört, du wurdest gedatet oder so ist das zustande gekommen.
Ja.
Und warst auf einmal in einer Familie mit Kind.
Genau. Ich muss dazu sagen, er hat es mir direkt am Anfang bei unserem ersten Treffen mitgeteilt. Er ist da sehr offen mit umgegangen, hat gesagt, er ist noch verheiratet, hat 3 Kinder. Und für mich war das klar erstmal schon mal so, okay, wie gehst du jetzt damit um? Aber ich war an ihm interessiert erstmal und habe gesagt, das gehört mit dazu. Also ne, die Familie gehört mit dazu. Ich interessiere mich für den Mann, der ist noch verheiratet, hat 3 Kinder. Lässt du dich mal drauf ein?
Bist du nicht bioschwul?
Nee. Also ich hatte auch Freundinnen. Es stand dann, bevor ich von Magdeburg damals nach Hannover gezogen bin, auch Kinderplanung im Raum. Ich hatte schon ein großes Auto gekauft, weil mein kleiner Citroën kein Kinderwagen gepasst hätte. Und 3 Monate später war dann raus, dass ich auf Männer stehe und dann hat sich das erledigt. Also ich bin nicht bioschwul.
Und war das damals eigentlich, ich muss mal fragen, ich kenne den zeitlichen Zusammenhang nicht ganz. Hast du Jens direkt nach deinem Outing auch kennengelernt, also kurze Zeit?
Nein,
Jens. Hat er dich noch ein Stück begleitet in dem Prozess?
Jens war der Schlüssel zu meinem Outing. Weil er mir mit seiner Aussage, naja, ich nehme dich mit allem, was du da hast, weil es geht mir um dich als Menschen. Da kam in mir erstmal der Gedanke, okay, ich habe jetzt 40 Jahre dieses Leben gelebt und nutze doch die Chance jetzt, um die nächsten 40 Jahre das Leben zu leben, wie es sein soll. Und er hat den Outing-Prozess angestoßen, er hat mich dadurch begleitet. Das war ja nicht, also das hört sich immer alles so schön nach Glitzer und Schiller und Streu Zucker drauf und das war ja schon ein harter Prozess, also auch diese Ängste, die ich ausgestanden habe. Ich habe ja wirklich Angst gehabt, dass Raphael aufsteht, seine Tasche packt und sagt, ich bin jetzt wieder bei der Mama, das ist mir gerade too much hier. Die Horrorszenarien hatte ich. Ich hatte das Horrorszenario, dass Katrin komplett am Rad dreht und sagt, so, das war's jetzt von mir und den Kindern, die siehst du nie wieder. So gab es zu jeder Situation, ob ich mich am Arbeitsplatz geoutet habe, ob ich mich bei Freunden geoutet habe. Ich hatte immer diese Angst in mir, die mögen mich nicht, weil mit mir will keiner mehr etwas zu tun haben. Und also vorweg, nicht ein einziges dieser Horrorszenarien ist bis heute eingetreten. Also von daher.
Ich glaube, es gibt auch viele, die diese Ängste haben. Ich will nochmal das Publikum fragen.
Ich glaube, die hat jeder.
Mal mit Applaus, wer hat diese Ängste damals gehabt? Mich würde nochmal jetzt interessieren, kurz mal wieder eine Frage ins Publikum. Bei wem hat sich das denn nicht bestätigt, diese Ängste?
Aber der Schlüssel bei uns war wirklich die Kommunikation.
Ja.
Weil ich sowohl mit Jens, wie mit den Kindern, wie mit Katrin, also es geht nur über die Schiene. Ich kann nicht einfach dann den Brocken raushauen und dann nichts mehr sagen. Also das funktioniert nicht. Es geht am ersten Abend, sage ich mal, wenn man den Brocken loswerden will und alle erstmal klarkommen sollen, dann geht das, aber man muss im Nachgang muss man kommunizieren, anders läuft's nicht.
Ja, wenn man PlayStation spielen, ne? Das habe ich ja mitgenommen
auf jeden Fall. Ich habe das bewusst, ich habe einfach die Leichtigkeit der Situation ausgenutzt. Ich habe gedacht, ja, wann willst du es machen? Jetzt staatsmännische Nummer, Sohn, setz dich hin, ich muss mit dir reden, das bin nicht ich. Also das wäre total strange gewesen für ihn. Das wäre für ihn schon eine Situation gewesen, wo er sich nicht mehr wohlgefühlt hätte. dieses stur gegenüber sitzen und wir müssen reden. Das gab's bei uns nie. Also wir sind immer am Kommunizieren eigentlich.
Ja, das, ich kenne euch auch so, genau, ne? So.
Genau,
das, und das zeichnet ebnet, euch aus.
Und das ebnet halt Wege.
Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch den schönsten Kurzfilm, den ich euch je wünschen kann. Und wir müssen jetzt, sonst kriege ich von Markus gleich ein paar Nacken. Ich bin jetzt sogar... Wir haben es tatsächlich geschafft, in der Zeit zu bleiben. Vielen lieben Dank an unser tolles Publikum hier im Waldschlösschen. Ich hoffe, wir hören uns dann auch wenigstens gleich. Ein großes Dankeschön, Raphael, Jens, Andreas, dass ihr euch bereit erklärt habt, eure Geschichte mit uns zu teilen, mit den Hörern zu teilen. Und ich kann jetzt schon einen kurzen Ausblick geben an der Stelle. Es wird auch demnächst noch einen Podcast geben, wo wir eine Frau eines schwulen Vaters interviewen werden. Und das passt dann ebenfalls zu diesem Thema, einfach um da Ängste zu nehmen. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Ciao.
Den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
Aus dem Podcast Familiengeschichten mit meinem Thomas
und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Macht den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werdet Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es @familiengeschichten.de.